Deutschlandfunk, Campus und Karriere, das Bildungsmagazin.
Heute mit Monika Kofall. Die Wechseljahre können für Frauen ganz schön belastend sein, vor allem wenn sie unter Symptomen wie Schlafstörungen oder Hitzewallung leiden. Denn warum es so wichtig ist, dass Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen in dieser Zeit unterstützen und wie sie das am besten machen können, darum geht es heute bei Campus und Karriere. Und Berliner Universitäten sollen künftig mehr Handlungsspielraum bekommen, wenn es darum geht, Studierende zu exmatrikulieren. Wenn Studierende straffällig geworden sind, dann haben viele Unis das Recht, sie zu exmatrikulieren. In Berlin geht das seit 2021 nicht mehr. Hier dürfen Unis Studierende nur ein Hausverbot erteilen. Nachdem allerdings ein jüdischer Student ins Krankenhaus gekommen war, weil ihn ein pro-palästinensischer Kommilitone in Berlin-Mitte geschlagen und getreten haben soll, wurden die Rufe nach einem verschärften Hochschulgesetz lauter. Heute hat der schwarz-rote Senat den entsprechenden Beschluss gefasst. Meine Kollegin in Berlin, Claudia von Laak, war dabei. Frau von Laak, was genau soll sich denn jetzt ändern?
Also das Hochschulgesetz wird verschärft. Eine Exmatrikulation soll künftig wieder möglich sein. Also eben eine Exmatrikulation aus Gründen, die nichts mit dem Studium an sich zu tun hat, wenn eben ein Student einen anderen krankenhausreif schlägt. Dazu wird jetzt ein Paragraph wieder eingeführt, der vor 3 Jahren abgeschafft wurde. Und damit schließt sich Berlin wieder den anderen Bundesländern an. Bislang ist es so, dass alle Hochschulgesetze außer dass Berliner diese Möglichkeit beinhalten. Berlin ist da zuvor ausgeschert, ohne dass jemand das übrigens wahrgenommen hätte, diesen Sonderfall. Interessant ist noch, SPD-Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra sagte gerade, die Verschärfung sieht so aus, dass eine Exmatrikulation nicht erst nach einer Verurteilung eines Straftäters passieren kann, sondern in Ausnahmefällen auch schon vorher. Also wenn dieser Täter weiter gewalttätig ist zum Beispiel. Und dieser Punkt, der geht hinaus über das Brandenburger Hochschulgesetz. Das war vor kurzem verschärft worden ebenfalls.
Mhm. Nun gibt es ja auch einige, die das verschärfte Hochschulgesetz kritisieren. Zum Beispiel Geraldine Rauch, Präsidentin der TU Berlin. Was genau stört Sie an dem Vorhaben?
Naja, die Präsidentin der Technischen Uni, die wirft dem Senat ein übereiltes Vorgehen vor. Die Berliner Hochschulen hätten gerade mal 2 Tage Zeit gehabt für die Stellungnahme. Inhaltlich ist sie da einig mit der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaften. Die befürchten Willkür, also für die Bestrafung der Studierenden seien Gerichte zuständig und nicht die Hochschulen, sagt die GEW. Und die Vorwürfe könnten kaum objektiv und rechtssicher überprüft werden. Dann sieht der Gesetzentwurf auf ein neues Gremium vor, einen Ordnungsausschuss, der soll diese Exmatrikulation beschließen. Und da fragen sich viele, warum braucht es da ein neues Gremium? Wir haben doch da eine Hochschulleitung, die könnte das doch entscheiden.
Sehen das die anderen Universitäten ähnlich?
Unterschiedlich. Also die Freie Universität unterstützt die Verschärfung des Hochschulgesetzes, was vielleicht auch damit zu tun haben könnte, dass es ja speziell an der FU massive antisemitische Ausschreitungen gegeben hat. Die HU, die Humboldt-Universität, ist dafür, auch für die Exmatrikulation, sagt allerdings, Antisemitismus ist ein gesellschaftliches Problem und das lösen wir nicht, indem wir Studierende ausschließen von der Uni.
Die Studierenden, wie sehen die das denn?
Auch kein einheitliches Bild. Also es gibt einen gemeinsamen Beschluss von Jusos, Liberalen, Grünen und CDU-CSU, also diesen Hochschulgruppen, gemeinsam mit der jüdischen Studierendenunion. Die sagen, ja, wir wollen die Verschärfung und die Wiedereinführung der Exmatrikulation. Und es gibt auch eine Kampagne gegen Zwangsexmatrikulation. Da haben sich in erster Linie Pro-Palästina-Studenten zusammengeschlossen.
Ab wann könnte das verschärfte Hochschulgesetz jetzt greifen?
Also heute Senatsbeschluss, dann geht's ins Parlament im April noch, in das Abgeordnetenhaus. Da wird es wahrscheinlich Demonstrationen und Proteste geben am Rand. Vielleicht auch noch eine Anhörung. Dann vor der Sommerpause rechne ich damit, dass das Gesetz in Kraft tritt.
Claudia van Laak über das verschärfte Hochschulgesetz, das Berliner Universitäten mehr Handlungsspielraum bei Exmatrikulation geben soll. Vielen Dank für das Gespräch. In den Wechseljahren haben viele Frauen Probleme beim Schlafen, können sich schlecht konzentrieren, haben Ängste und Hitzewallungen. Das ist schon blöd an sich. Und wenn das dann noch auf der Arbeit vorkommt, dann kann es passieren, dass sich betroffene Frauen dort nicht mehr wohlfühlen. Das Problem ist aber, dass sich viele Unternehmen mit dem Thema Wechseljahre gar nicht beschäftigen. Das spielt gar keine Rolle in ihrem Gesundheitsmanagement. Und das hat Folgen. Das ist das Ergebnis der Studie Menosupport von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Übrigens deutschlandweit die erste, die sich mit dem Thema Wechseljahre und Arbeit befasst. Andrea Rumler ist Projektleiterin und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und wollte zunächst einmal wissen, welchen Teil der Ergebnisse sie am erschreckendsten fand.
Ja, da weiß ich fast gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich würde mal sagen, bei der Frage, wie viele Frauen sind schon früher in den Ruhestand gegangen oder überlegen das, das sind nämlich von all unseren Befragten 10% wegen Wechseljahresbeschwerden wohlgemerkt. Und bei den über 55-Jährigen sind das fast 20%.
Viele Frauen sind eher in den Ruhestand gegangen aufgrund ihrer Wechseljahre. 26% der über 55-Jährigen haben in ihrer Befragung angegeben, dass sie Stunden aufgrund ihrer Wechseljahre reduziert haben. Einige haben den Job gewechselt. Nun könnte man ja auch sagen, ja gut, diese Frauen achten einfach sehr auf ihr Wohlbefinden. Aber da sagen Sie, das allein kann nicht die Lösung sein. Warum?
Das allein kann deshalb nicht die Lösung sein, weil, das zeigt unsere Befragung, sich die Frauen im Unternehmen alleine gelassen fühlen. Und wenn es im Unternehmen ein Unterstützungsangebot gäbe, wie das genau aussehen könnte, da können wir ja gleich noch drüber reden. Aber wenn die sich im Unternehmen verstanden fühlen würden mit ihren Wechseljahresbeschwerden, die sich auf die Arbeitsfähigkeit auswirken, dann wäre das für die Unternehmen besser.
Weil sie dann da bleiben würden und dass
die Frauen dann eben nicht vorzeitig ihre Stellen im Unternehmen verlassen. Und angesichts des wirklich dramatischen Fachkräftemangels, den wir schon jetzt in Deutschland haben, wäre das wünschenswert für die Unternehmen, dass sie ihre Mitarbeiterinnen viel länger als bisher halten können.
Fast alle der Befragten gaben ja auch an, unter körperlicher und geistiger Erschöpfung während der Wechseljahre am Arbeitsplatz zu leiden. Ich meine, das sind ja eigentlich sehr offensichtliche Symptome. Also diese Frauen können sich vielleicht schlechter konzentrieren. Es passieren vielleicht Flüchtigkeitsfehler, Hitzewallungen. Das sind ja Symptome, die eigentlich sehr offensichtlich sind. Wie kann das denn sein, dass das bis jetzt so ein Tabuthema ist? Also liegt es daran, dass in den Führungsebenen viele Männer sind, die kein Bewusstsein für das Thema haben? Oder sind es eher die Frauen, die das verstecken, weil sie Angst haben, aufgrund dessen vielleicht im Job diskriminiert zu werden? Oder haben Sie da eine Idee?
Ja, ich habe eine Idee, aber das sind mehrere Faktoren, die zusammenspielen. Einige davon haben Sie schon angesprochen. Ja, das sind vielleicht etwas mehr Männer in Führungspositionen, aber auch die Frauen in Führungspositionen kommen vielleicht gar nicht auf die Idee zu sagen, wir müssten das Thema Wechseljahre mal aktiv ansprechen. Und ja, es gibt eine ganze Reihe von Frauen, die sagen, ich möchte gar nicht, dass das am Arbeitsplatz thematisiert wird. Die Mehrzahl der Frauen möchte das aber sehr wohl. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Faktoren. Das Thema Menopause kommt in der gynäkologischen Ausbildung so gut wie gar nicht vor. Das heißt, viele Frauen erleben es, dass sie zur Gynäkologin, zum Gynäkologen oder zum Allgemeinmediziner gehen und da gar nicht auf Verständnis stoßen oder vielleicht auch gar nicht gesagt bekommen, dass das, was sie erleben, zu den Wechseljahren gehört und dass das hoffentlich auf jeden Fall irgendwann wieder vorbeigeht und sie Hilfestellung bekommen, was sie da tun können.
Also so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, was sich einfach in den Unternehmen widerspiegelt.
Richtig, richtig.
Jetzt haben Sie ja im ersten Teil Ihrer Studie halt genau festgestellt, dass viele Frauen sich wünschen, dass es mehr Unterstützung gibt. Jetzt geht die Studie oder das Projekt läuft ja jetzt noch weiter. Was ist denn jetzt der nächste Schritt?
Also das Projekt läuft bis Ende September und ich habe eine Projektpartnerin von der HTW. Und die Projektpartnerin arbeitet daran, ein Konzept für das betriebliche Gesundheitsmanagement von Unternehmen zu entwickeln.
Können Sie da schon konkrete Maßnahmen mal nennen, Beispiele?
Ich kann jetzt mal aus unserer Befragung die Beispiele nennen, was sich die Frauen wünschen. Das sollte sich natürlich in der Tat im betrieblichen Gesundheitsmanagement widerspiegeln. Mhm. Also auf der Wunschliste von, was die Befragten für hilfreich empfänden, steht ganz oben eine wechseljahresfreundliche Arbeitskultur und eine Sensibilisierung für das Thema Wechseljahre bei den Führungskräften. Das geben jeweils ungefähr 3/4 der Befragten an. Also das ist das, was man auf Neudeutsch Awareness nennt, das Bewusstsein schaffen dafür. Auch die Mitarbeitenden sollten sensibilisiert werden. Es wird eine offenere Kommunikation gewünscht. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die wahrscheinlich alle Mitarbeitenden gut fänden, aber eben auch besonders Frauen in den Wechseljahren, flexible Arbeitszeitmodelle, eine flexible Organisation der Arbeitsaufgaben, Informationsangebote, Entspannungstechnikkurse, Sportangebote und so weiter. Also das, was ein betriebliches Gesundheitsmanagement in einer größeren Organisation eben ansonsten sowieso leisten sollte. Aber da eben mit dem Fokus auf den Wechseljahren.
Ja, das macht ja Sinn, wenn man Schlafprobleme hat, dass man dann vielleicht morgens ein bisschen später anfangen kann.
Genau, genau.
Wie kann jetzt einer Frau zum Beispiel im Unternehmen geholfen werden, die, das betrifft ja schon einige Frauen, die unter Hitzewallungen leiden?
Also erstmal ganz simpel, indem vielleicht geguckt wird, ist der Arbeitsplatz klimatisiert? Kann man den so klimatisieren, dass es den Bedürfnissen der Frau entspricht? Und man könnte zum Beispiel, auch wenn es sowas wie Betriebskleidung gibt, die anpassen. Also Frauen leiden ja zum Beispiel, gerade wenn sie bestimmte Sachen tragen müssen, darunter, dass man da vielleicht Schweißflecken sieht. Also einfach da individuelle, ich sage jetzt mal pragmatische Lösungen finden. Überhaupt ist Individualität das große Stichwort. Nicht jede Frau hat dieselben Bedürfnisse, auch nicht jede Frau hat Schlafprobleme, obwohl die Befragung gezeigt hat, dass ganz schön viele Frauen Schlafprobleme haben. Im Unternehmen sollte eben der Frau signalisiert werden, wenn was ist, hier ist eine Ansprechperson, ja, wir finden was, um dich im Unternehmen zu halten und um dir entgegenzukommen. Und ich glaube, alleine das würde schon eine ganz große Unterstützung bedeuten.
Mhm. Aber haben Sie den Eindruck, also Sie entwickeln jetzt so einen Handlungskatalog, dass die Unternehmen offen dafür sind? Haben Sie da irgendwie Rückmeldungen schon bekommen oder so?
Also wir sind ja, ist ja letztlich in der Anfangsphase. Also wir haben unsere Befragung Mitte letzten Oktobers veröffentlicht zum Weltmenopausetag und wir sind eigentlich gerade erst in der Kommunikation. Aber erstens mal gibt es in Deutschland vereinzelte Unternehmen, die schon Hilfsangebote oder Unterstützungsangebote für Frauen in den Wechseljahren haben. Zum Beispiel solche mit einer britischen Mutterfirma, weil Großbritannien uns ja da etwas voraus ist in dem Thema. Und ja, es gibt Unternehmen, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben. Und wenn man das mit Führungskräften aus anderen Unternehmen bespricht, wie gesagt, also im Prinzip ist da schon eine Offenheit vorhanden. Bis das jetzt in alle Unternehmen und in die zu den verantwortlichen Personen rangetragen ist, dauert es ein bisschen. Aber wie gesagt, nochmal, je drängender der Fachkräftemangel im Unternehmen ist, desto schneller, denke ich, sind die Unternehmen bereit, hier auch zu handeln. Und das Handeln geht relativ zügig.
Andrea Rumler, Leiterin des Projekts Menos Support, fordert, dass sich Unternehmen stärker mit dem Thema Wechseljahre auseinandersetzen. Als die damalige Schulministerin Silvia Löhrmann 2012 die Sekundarschule in NRW einführte, war die Euphorie zunächst einmal groß. Kleinere Klassen, bessere Fördermöglichkeiten und die Bildungswege der Kinder sollten offener werden, indem die Sekundarschule Haupt- und Realschule vereint. Nun, nach 12 Jahren, ist das Resümee eher ernüchternd. Viele Eltern entscheiden sich gegen die Sekundarschule, weil es keine Oberstufe gibt. Einige Schulen mussten bereits schließen, anderen droht nun das aus. Zum Beispiel einer Bochumer Sekundarschule, die mein Kollege Simon Schomecker besucht hat.
Johanna und Adrian besuchen die 10. Klasse der Rupert-Neudeck-Schule in Bochum-Dahlhausen. Es ist eine Sekundarschule und genau das wissen die beiden zu schätzen. Johanna betont:
Von der 5. bis zur 7. Klasse gibt es ja auch 2 Klassenlehrer. Und es ist halt einfach super cool, weil für Leute, die vielleicht ein paar Probleme in manchen Fächern halt haben, können nochmal Lehrer spezifisch auf manche Schüler zugehen und denen das nochmal in Ruhe halt erklären.
Adrian fügt hinzu.
Man ist nicht mit so vielen Schülern in der Klasse. Allgemein ist die Schule nicht so voll besetzt. Manche Schulen haben bis zu 1.500 Schülern. Hier sind, glaube ich, maximal 350.
Das macht das Konzept der Sekundarschulen, die es so nur in NRW gibt, aus. Die Klassen umfassen in der Regel nicht mehr als 25 Schülerinnen und Schüler. Sie haben bis zur 6. Klasse gemeinsam Unterricht. Sekundarschulen wurden erst 2011 ins Leben gerufen, als vor allem Hauptschulen stark an Beliebtheit einbüßten. Schulleiterin Birgit Müller erklärt:
Wir haben im Endeffekt das Angebot, was eine Gesamtschule macht, jetzt die Oberstufe ausgenommen. Das heißt, wir haben diese ganzen Möglichkeiten der Wahlpflichtfächer, also dieses sehr bunte Angebot. Aber wir sind halt klein genug, dass wir die Schülerinnen und Schüler auch im Blick haben.
Das ist sehr wichtig fürs gemeinschaftliche Lernen. Denn Sekundarschulen stehen auch Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf offen, für die sich Lehrkräfte mehr Zeit nehmen können. Trotz des Angebots sank die landesweite Anzahl der Schülerinnen und Schüler ab 2020 innerhalb eines Jahres um 7,5%. So schlossen bereits mehrere Sekundarschulen nach nur 12 Jahren wieder oder wurden zu Gesamtschulen. Laut NRW-Bildungsministerium stehen vielerorts weitere von derzeit 112 Sekundarschulen auf der Streichliste, so auch die Rupert-Neudeck-Schule. Das Schulamt der Stadt Bochum schrieb dazu auf Anfrage,
dass die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgröße einer Sekundarschule nur sehr schwer und in manchen Schuljahren gar nicht sichergestellt werden konnte. Die Erfahrung aus der Vergangenheit hat gezeigt, dass der Elternwille nicht hin zu einer Beschulung an einer Sekundarschule geht, sondern beispielsweise der Bedarf nach gymnasialen Schulplätzen stark erhöht ist.
Stefan Osterhage-Klingler ist stellvertretender Pressesprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen. Er meint, die fehlende Oberstufe sei tatsächlich oft ein Grund dafür, dass Eltern ihre Kinder lieber gleich zur Gesamtschule schicken. Doch das sei auch nicht überall zu beobachten.
In den Ballungsgebieten, da wo es viele andere Schulen drumherum gibt, hat die Sekundarschule wirklich Probleme. In den ländlichen Gebieten, wo ich nicht diese Vielfältigkeit der Angebote vor Ort habe, steht die Sekundarschule deutlich stabiler da. Man könnte das auch gut umbauen in die Gesamtschule, dann hätte ich die Oberstufe vor Ort. Aber da liegt es natürlich dann einfach dran, ob sind genügend Schüler da, die in die Oberstufe gehen, gerade im ländlichen Bereich.
Aber auch in Bochum sieht Birgit Müller ohne ihre Schule schon jetzt eine Lücke in der Bildungslandschaft. Zwar liegt ein Gymnasium nebenan, das die Räume zukünftig nutzen möchte. Doch nicht alle Grundschulkinder bekommen eine Gymnasialempfehlung. Und die nächste Gesamtschule ist gut 7 Kilometer entfernt. Müller erinnert sich zudem an Elterngespräche kurz nach Gründung der Rupert-Neudeck-Schule.
Da haben einige gedacht, das ist jetzt die neue Förderschule, weil auch die Förderschule geschlossen hat. Also es ist nicht gut kommuniziert worden, was die Sekundarschule überhaupt ist. Und jetzt nach 2 Abschlussjahrgängen zu sagen, das ist ja jetzt nichts, das finde ich tatsächlich sehr überraschend, dass da die Schulverwaltung meint, so schnell agieren zu müssen. Eine neue Schulform, die muss ich vielleicht auch erstmal beweisen.
LED-Lampen, die hängen oder stehen wahrscheinlich bei jedem zu Hause. Erfunden hat das weiße Licht ein Institut der Fraunhofer Gesellschaft und die wird heute 75 Jahre alt. Mittlerweile arbeiten über 30.000 Menschen für die Fraunhofer Gesellschaft und ihre 76 Institute und Forschungseinrichtungen. Und damit ist sie die größte Organisation für angewandte Forschung in Deutschland. Woran aktuell gearbeitet wird, hat sich Florian Fallzeder angeschaut.
Das Labor von Agnes Bussmann im Fraunhofer Institut für elektronische Mikrosysteme und Festkörpertechnologien in München. Hier arbeitet Bussmann mit ihrem Team an der kleinsten Pumpe der Welt. Gerade mal so groß wie ein Floh, 3,5 x 3,5 Millimeter. Warum man so klitzekleine Pumpen baut?
Je kleiner die Pumpe, desto kleiner ist auch der einzelne Hub oder das einzelne Volumen, was sie dosiert. Das heißt, mit einer viel kleineren Pumpe können wir auch genauer dosieren. Und das ist relevant gerade bei der Medikamentendosierung zum Beispiel.
Etwa für Diabetiker. In einem Insulinstift sorgt so eine kleine Pumpe dafür, dass Patienten nur genau so viel Insulin bekommen, wie sie benötigen. Technisch eine enorme Herausforderung für das Team, das aus Maschinenbauern, Elektrotechnikern, Physikern und Medizintechnikerinnen wie Agnes Bussmann besteht. Ihr war immer wichtig:
Ich kann forschen, ich kann wirklich entwickeln, habe aber auch eine Chance, das Ganze mal in der Anwendung zu sehen tatsächlich. Wir sind also nicht so weit weg von der wirklichen industriellen Anwendung, sondern können das, was wir hier forschen, dann auch in den nächsten 5 bis 10 bis 15 Jahren im Produkt am Patienten sehen.
Genau so lässt sich das Erfolgsrezept der Fraunhofer Gesellschaft zusammenfassen. Von der Mikropumpe über MP3 bis hin zu weißen Leuchtdioden oder dem Airbag. Alles Innovationen, die aus Fraunhofer-Instituten stammen. Technikhistoriker Helmut Trischler vom Deutschen Museum.
Die Fraunhofer Gesellschaft ist im deutschen Wissenschaftssystem die Säule für die marktorientierte Forschung, für die Vertragsforschung. Sie produziert in der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Wertschöpfungskette die Innovationen, die marktnah sind, die rasch in die Umsetzung gehen.
Und das seit 75 Jahren. Am 26. März 1949 wurde die Fraunhofer Gesellschaft gegründet, benannt nach dem Straubinger Optiker und Tüftler Josef von Fraunhofer. Anfangs war die neue Gesellschaft noch eher ein Außenseiter im deutschen Wissenschaftssystem. Dann, in den 1960er Jahren, kam der Durchbruch.
Deutschland hat etwa 10% Weltmarktanteil an wichtigen Innovationen. Und dafür steht Fraunhofer, dass sie wissenschaftliches Wissen in Zusammenarbeit mit der Industrie schnell in den Markt bekommen. Und insofern hat die Fraunhofer Gesellschaft einen großen Anteil an dem immer noch sehr überragenden Erfolg der deutschen Wirtschaft auf internationalen Märkten.
In der Erfolgsgeschichte gab es aber auch den ein oder anderen Tiefpunkt. Im vergangenen Jahr kritisierte der Bundesrechnungshof, der damalige Präsident sei unangemessen mit Steuergeldern umgegangen und der Umgang mit Fördergeldern sei intransparent gewesen. Seit Sommer ist Holger Hanselka neuer Präsident.
Es steht mir nicht zu, die Vergangenheit zu bewerten, weil ich bin sozusagen neu im Amt und bin gewählt für die Zukunft.
Und für die gibt er sich optimistisch. Er sei dabei, die Kontrollsysteme zu modernisieren, dass so ein Skandal nicht nochmal vorkommt. Und er arbeite daran, dass die mehr als 30.000 Fraunhofer-Mitarbeitenden auch in Zukunft wichtige Entwicklungen maßgeblich mitprägen, ob in künstlicher Intelligenz, Medizintechnik oder in der
Entwicklung der Energiewende, Entwicklung des Mobilitätssystems, Entwicklung der Produktion und des Arbeitsplatzes der Zukunft. An all diesen Forschungsfeldern ist Fraunhofer mit seinen über 75 Instituten über die gesamte Republik verteilt.
Immer dort, wo auch die wichtige Industrie sitzt und immer in enger Zusammenarbeit.
Und noch eine Meldung zum Schluss. Heute vor 15 Jahren trat in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft. Sie soll Menschen mit Behinderung vor Diskriminierung und Ausbeutung schützen. Doch das gelingt häufig nicht, vor allem nicht in Schulen. Das ist das Ergebnis einer Studie von Aktion Mensch. Demnach schneidet Deutschland bei der Gleichstellung im Vergleich zu anderen OECD-Ländern schlecht ab. Das war Campus und Karriere, heute mit Monika Kofall. Hier geht es gleich weiter mit Corso Kunst und Pop und da geht es heute um feministische Kinofilme.